Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Liebe Freundinnen und Freunde des Gastrogeplauders, herzliche Grüße. Ich freue mich sehr, Sie zu einer neuen Ausgabe begrüßen zu dürfen. Ich sitze hier in Hannover, mein Name ist Heiner Wedemeyer und ich freue mich, heute einen Gast begrüßen zu dürfen, der bereits zum vierten Mal beim Gastrogeplauder dabei ist. Und das ist kein anderer als Dietrich Hüppe aus Herne. Dietrich, bevor ich noch ein paar Worte zur Einleitung sage, erstmal herzlich willkommen und ich freue mich, dass du wieder dabei bist.
Ja, gerne doch. Danke für die Einladung.
Super. Viele Leute kennen Dietrich Hüppe. Er ist, sag mal, die Speerspitze der niedergelassenen gastroenterologischen Fachärzte über viele Jahre gewesen, hat in Herne praktiziert und praktiziert dort auch noch weiter und hatte so ja mindestens zwei sichtbare Gebiete, wo er bundesweit aktiv war. Das eine ist natürlich die Hepatologie. Er ist Leiter des Hepatitis C-Registers über viele Jahre gewesen und ist das auch weiterhin, was ja noch weiter aktiv ist. Und sein zweites Steckenpferd ist die Vorsorge und insbesondere hier die Darmkrebsvorsorge, wo Dietrich Hüppe viele Meinungen geäußert hat, Daten auch präsentiert hat. Dietrich, wir haben uns überlegt, dass wir zum Thema Darmkrebsvorsorge jetzt mal ein paar positive Stories bringen wollen. Wir leben ja in Zeiten, wo wir sagen, es gibt begrenzte Ressourcen, alle kämpfen um mehr Geld, es gibt politische Unruhen. Aber ich glaube, wir in der Gastroenterologie können ja eine Geschichte erzählen, die es in der Medizin in dieser Form so nicht gibt. Und es wird ja auch immer wieder Kritik geäußert, Dietrich, auch von anderen Fachkollegen an unserer Maßnahme der Vorsorge zum Thema Darmkrebs. Aber vielleicht kannst du nur mal sagen, warum das so eine einmalige Erfolgsgeschichte ist. Und du hast ja auch ein bisschen gerechnet, wie die Zahlen eigentlich wirklich sind, wie viele Darmkrebse wir möglicherweise verhindert haben. Und für die jüngeren Kollegen musst du einmal ganz kurz anfangen, nochmal diese Geschichte der Darmkrebsvorsorge, die jetzt ja alle jeder so für selbstverständlich hinnimmt, noch einmal zu erklären. Wir haben eine Darmkrebsvorsorge seit über 20 Jahren implementiert. Wie ging das los? Und dann, wie ist deine Einschätzung, was die Zahlen angeht? Erzähl mal ein bisschen, Dietrich.
Also erstmal vielen Dank für die Einladung hier und es macht Spaß, darüber zu reden. 2002, 1. Oktober fing das an. Also es war, plötzlich gab es eine Gebührenziffer für die Darmkrebsvorsorge. Plötzlich wurde das ins Leben gerufen. Da war Herr Schmiegel und Herr Riemann, beides Professoren, waren die Initiatoren dafür und die DGVS hat das politisch sozusagen durchgesetzt, dass das Ministerium, damals gab es noch kein GBA, sondern wurde beschlossen, 1. Oktober 2002 fing die Darmkrebsvorsorge an. Und wir waren alle gar nicht so gut vorbereitet, die Niedergelassenen und Gastroenterologen, also wir hatten jetzt nicht viel Platz, aber es wurde gut kommuniziert und ab Oktober kamen schon Patientinnen und Patienten, besser Bürger, weil das sind ja Menschen, die haben gar keine Beschwerden. Und ich kann mich doch erinnern, 2003, 2004 in den ersten Jahren hatten wir wirklich hunderte von Patienten mit langen Wartelisten. Ich kann mich erinnern, aus Castrop-Rauxel war ein Gynäkologe, der hatte innerhalb von einem Jahr 300 Frauen zur Vorsorgekoloskopie in unsere Praxis geschickt. Auch andere waren dabei. Also wir waren alle angetan, begeistert. Wartezeiten nahmen auch zu, aber wir haben das eigentlich ganz gut weggearbeitet. Und wir waren davon ausgegangen, ausgehend von den amerikanischen Studien, die ja gezeigt haben, dass Darmkrebsvorsorge, also diese Polypektomie, eine sinnvolle Aktion war, dass das eine Erfolgsgeschichte würde. Aber auf einem Kongress, glaube ich 2005 oder 2006, war eine Podiumsdiskussion von Professor Schmiegel mit Frau Professor Mühlhauser, ist eine Gesundheitswissenschaftlerin aus Hamburg, die hat gesagt, und da hat sie auch ein Buch zugeschrieben, Unsinn, Vorsorgemedizin, hat sich da auch hingestellt und hat gesagt, alles, was er macht, sei eigentlich Kokolores. Man müsste gucken, dass wenig Beteiligung, man müsste die Nebenwirkungen und die Problematik sehen. Ich war völlig konsterniert darüber und wir haben uns dann mal hingesetzt, auch in der Praxis eine Studie zu machen, die auch in der Zeitschrift für Gastroenterologie publiziert worden ist, über die ersten 4000 Vorsorgekoloskopien, die wir gemacht haben, was wir da gefunden haben. und haben das randomisiert verglichen. Herr Katalinic aus Lübeck hat uns die Statistik gemacht, um den Effekt der Vorsorge versus der Indikationskoloskopie zu zeigen.
Und was kam raus?
Es kam raus, dass wir also bei 0,9 bis 1% der Vorsorgen ein kolorektales Karzinom gefunden haben, dass wir über 20% Polypen oder Biopsien entnommen haben, die Adenome darstellte. Und wir haben 3 Jahre Überlebenskurven gezeichnet und konnten also zeigen, dass die Kolonkarzinome, die wir in der Vorsorge gefunden haben, nur 2 Leute, also nicht 3 Jahre überlebt haben, aber die an anderen Krankheitsursachen gestorben sind, nicht an den Folgen des kolorektalen Karzinoms, während in der Kohorte der Indikationskoloskopien, und es waren über 100 kolorektale Karzinome, ungefähr 20% nach 3 Jahren schon gestorben waren. Also es war, wir konnten den Benefit zeigen und wir waren auch total davon überzeugt, dass das eine gute Maßnahme wäre. Dennoch, die ganze Zeit wurde diese Vorsorgekoloskopie, die sich ja ausdehnte und auch gut publiziert wurde, von kritischen Stimmen begleitet. Und zuletzt Ende 2023 war noch eine sehr kritische Kommentierung von einem DGAM-Kollegen. Und heute in der Ärztezeitung sehen wir auch einen interessanten Kontext. Die Überschrift heute: sollte sich das Darmkrebs-Screening ändern? Und eine weitere Unterschrift dazu: gleichwohl kommt es immer zu Diskussionen, in denen der Nutzen des Darmkrebs-Screenings bestritten wird und die Neubewertung verlangt wird. Und der Hintergrund dabei ist immer noch die Kommunikation dieser Nordic-Studie. Also das so vielleicht ein bisschen zum Kontext.
Aber vielleicht nochmal ganz kurz in 2 Sätzen, was wird konkret diskutiert? Also alles Aufwand, Unsinn und am Ende sterben die Leute trotzdem und nützt gar nichts, ob ich da jetzt ein kleines Adenom finde? Oder was ist die Grundkritik?
Die Grundkritik ist, dass es nicht um das Einzelschicksal geht, sondern dass man guckt, wie Vorsorge aufs Gesamtüberleben geht, nicht der Gruppe des kolorektalen Karzinoms, sondern ob man damit das Gesamtüberleben verändern kann. Und da wird dann diskutiert, dass die Intervention ja sozusagen auf die Gesamtpopulation also sich nicht rechnet und der Aufwand viel zu groß ist für den Nutzen, der entsteht.
Okay.
Und da bin ich völlig anderer Meinung.
So, und jetzt musst du mal rechnen. Jetzt hast du ja auch von den Vorhersagen, die 2008, 9, 10 gemacht wurden, wie viel Krebse entstehen würden. Jetzt sag den jungen Kolleginnen und Kollegen mal, was du denkst, wie viele Darmkrebse durch die Vorsorge letztlich am Ende verhindert wurden und was das eigentlich für eine coole Erfolgsgeschichte ist.
Ja, das möchte ich gerne erklären und nochmal mit ein paar Zahlen begründen. Wir haben ja Daten vom Robert-Koch-Institut, die beginnen 1999, kann man die alle nachlesen. Und ab 2002 beginnt ja dann die Vorsorgegeschichte. Und da sehen wir also zuerst mal, dass wir also ungefähr 63.000 Patienten haben oder sagen wir 63.000 kolorektale Karzinome haben, die wir identifizieren.
Pro Jahr nochmal, ne?
Pro Jahr. Wie Hermann Brenner auch in der Kommentierung der Nordic-Studie, wir sehen erstmal eine Zunahme des kolorektalen Karzinoms bei 2007, 2008, je nach Männer oder Frauen. Und da ist die Höchstzahl bei 68.000, die insgesamt diagnostiziert werden. Und seit dieser Zeit geht die Inzidenz, also die Neuerkrankung pro Jahr, geht kontinuierlich runter. Und bei 2022 sind wir bei 54.500. Also von 68.000 auf 54.500, das ist ein dramatischer Rückgang, wo man gleichzeitig ja wissen muss, dass die Erkrankung nicht von jungen Leuten ist, sondern von alten Leuten ist. Also Männer erkranken durchschnittlich mit 72, Frauen mit 75 Jahren. Also, und wir sehen ja durch die Bevölkerungspyramide, dass die Gruppe, die Darmkrebs kriegen kann, ja eigentlich zunehmen muss. Und das sagen ja Prognosestudien. Da habe ich eine Prognosestudie vom Robert-Koch-Institut, was 2013 die Daten zusammengestellt worden sind, 2014 publiziert worden ist. Die hatten ja auf Basis von 2009er Daten vorhergerechnet, dass bis 2020 der Darmkrebs auf 77.000 oder beinahe schon die Vorsorge implementierende Kalkulation auf fast 72.000 steigen sollte. Wir sind aber nicht da, sondern wir sind 2020 bei 56.000. Also das ist der Benefit, den wir da erzielen konnten. Das heißt, das kolorektale Karzinom durch unsere Intervention, alle Maßnahmen der Vorsorge, ich will das nicht nur der Vorsorge Koloskopie zu schieben, aber alle Maßnahmen der Vorsorge führen dazu, dass entgegen zu allen Vorhersagen des Darmkrebs, der Darmkrebs wirklich signifikant in Deutschland sinkt. Und das eine totale Erfolgsgeschichte, die wir eigentlich
und propagieren. Und was die Zahlen angeht, um das nochmal zu wiederholen, also es ist nicht nur der Abfall von, sag ich mal, 68.000 auf 54.000, was jetzt diese 14.000 wäre, ist ja noch mehr, weil ohne die Intervention werden wir jetzt ja wahrscheinlich bei 80.000 plus sein, sodass das Delta noch viel größer ist eigentlich als die Zahlen zu dem Peak-Jahr Ende der 2000er Jahre.
Genau, und das habe ich dann mal ausgerechnet, weil es interessant, weil diese Prognosestudie aus dem RKI ist ja eine Prognosestudie 2009 bis 2020. Also für 2020 haben sie eine Voraussage gemacht. Und wir können natürlich heute genau beschreiben, was aus dieser Voraussage geworden ist. Und das habe ich versucht gerade darzustellen. Also in der also günstigsten, also schon die Vorsorge implementierenden Prognose haben wir einen Rückgang um 15.000. Und wenn man den Trend, der vorher bestanden hat, weiter verfolgt, von 22.000 ist der Benefit. Ja. Also wir haben sozusagen nicht eine Zunahme und dann geht es langsam runter, sondern wir haben Zahlen, wo das kolorektale Karzinom in Deutschland wirklich signifikant sinkt, um weit über 20% an realen Zahlen, nicht nur an Inzidenzzahlen.
Okay. Dietrich, jetzt wird ja aber, könnte man ja kritisieren an dieser Berechnung, das sind die absoluten Zahlen, die sind so, aber in den letzten 20 Jahren haben die Leute ja, viele Leute aufgehört zu rauchen. Es wird vielleicht nicht mehr ganz so ungesunde Nahrung zugeführt und die Menschen sind vielleicht gesundheitsbewusster geworden. Das Ganze wäre doch auch viel besser geworden ohne die Vorsorgekoloskopie.
Ja, das kann man so spekulativ sagen, aber es beschreibt ja eigentlich keine Studie, dass der große Teil der Gesellschaft sich gesünder ernährt, dass er mehr Bewegung betreibt, dass er mehr Sport macht und so. Also all diese Risikofaktoren auf den Durchschnitt der Bevölkerung wären ja nicht weniger, sondern sie nehmen ja eher zu, wenn wir Daten haben, dass Adipositas zunimmt, dass Diabetes zunimmt. Wir reden ja über die alternde Bevölkerung. Also ich nehme diese Risikofaktoren ja zu. Rauchen ist rückläufig, aber der Kernbestandteil der Risikofaktoren ist zu. Und diese gesundheitsbewusste Ernährung, glaube ich, adressiert nur einen kleinen Teil der Bevölkerung. Der mag größer gewesen sein, aber ich glaube nicht, dass der im Vordergrund steht, diese Epidemiologie zu beschreiben. Und ich glaube, dass der Hauptpunkt, warum diese Epidemiologie sich so entwickelt hat, sind die Vorsorgemaßnahmen. Und da will ich Stuhltest sagen, und der Stuhltest ja nicht nur im Rahmen der Vorsorge ist, sondern auch von Krankenkassen verteilt wird, im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements verteilt wird, aber auch die Vorsorgekoloskopie, die durch das Einladungsverfahren ja nochmal deutlich zugenommen hat. Also wir erreichen ja eigentlich mehr also Menschen. Und dann wird immer diskutiert, ob nicht die Beteiligung zu gering ist. Natürlich ist die Beteiligung zu gering, aber wir erreichen ja letzten Endes auf die letzten 10 Jahre bezogen, das sagen ja die Daten aus der Arbeitsgruppe von Frau Haug in Bremen, von Herrn Hauschild, publiziert worden sind, dass wir mit Vorsorgekoloskopie und Indikationskoloskopie in dieser anspruchsberechtigten Gruppe über 50 nahezu über 50% der Bevölkerung erreichen, dass die mindestens einmal koloskopiert worden sind. Also das heißt, die Durchdringung dieser Maßnahmen erscheint mir hoch.
Also nochmal, finde ich, tolle positive Nachrichten und wir haben schon sehr starke Evidenz, dass die kombinierten Vorsorgemaßnahmen hier wirklich einen Effekt haben und dass insbesondere die Koloskopien hier einen signifikanten Effekt dabei haben. Deswegen müssen wir unbedingt weitermachen. Jetzt komme ich mit noch einem Aber. Jetzt wollen wir aber natürlich auch nichts übers Ziel hinausschießen. Wir haben jetzt seit diesem Jahr eine einheitliche Altersgrenze von 50 Jahren für Männer und Frauen, wo die Empfehlung zur Koloskopie ausgesprochen wird. In anderen Ländern gibt es auch Diskussionen, warum 50, warum nicht 45, warum nicht 40 Jahre. Und auch gerade bei jüngeren Menschen würde ja die Inzidenz von kolorektalen Karzinomen dramatisch zunehmen. Was sagt dich denn Dietrich Hüppe dazu?
Ich halte das für eine ziemlich alarmistische Position, die mit deutschen Daten überhaupt nichts zu tun hat. Das mögen skandinavische Daten sein oder sehr viel wird aus der USA publiziert, wo der Anteil des kolorektalen Karzinoms schon über 10% an der Gesamtgruppe sein soll. Hier in Deutschland ist es nicht richtig. Sowohl Hermann Brenner beschreibt das, wie auch ich in Recherche der Daten des Robert-Koch-Instituts. Wir können also zeigen, dass der Anteil des Darmkrebs unter 50 aktuell, ich habe das nachgeschaut, 4,7% ist. Das heißt also, von allen kolorektalen Karzinomen sind die kolorektalen Karzinome unter 50, unter 5%. Und der Trend ist hier seit Mitte der 2000er Jahre nicht mehr zunehmend. Zu Beginn war er zunehmend. Jetzt ist er rückläufig, insbesondere in der Gruppe von 35 bis 49. Mhm. Wenn wir überhaupt eine Zunahme sehen, aber die sehr gering ist, dann ist es in der Gruppe zwischen 20 und also 35 Jahren. Da sehen wir eine minimale Zunahme, aber das können auch ganz andere Tumoren sein. Wir reden ja immer über kolorektales Karzinom. Das sind Adenome, die Präventionsmöglichkeiten beinhalten. Ein Teil dieser Karzinome, die wir in der jungen Altersgruppe sehen, sind endokrine Tumoren, die wir überhaupt nicht präventiv behandeln können durch Polypektomie. Mhm. Das müssen wir analysieren. Da gibt es in Deutschland für Daten und neuerdings auch aus dem CIRS-Register für die USA, dass wenn wir eine Zunahme in der Gruppe sehen, das ganz andere Krebse sind.
Mhm. Ich glaube, wichtig nochmal hier zu differenzieren, wenn Menschen besondere Risikoprofile haben, dann würden wir natürlich empfehlen, auch vor dem 50. Lebensjahr hier entsprechende Vorsorgemaßnahmen inklusive Koloskopie durchzuführen. Aber die Evidenz, das jetzt auf die Allgemeinbevölkerung auszuweiten, die ist aus der Sicht von Dietrich Hüppe aktuell nicht gegeben, hier auch jetzt generell, was weiß ich, ab dem 45. Lebensjahr eine Vorsorgekoloskopie zu empfehlen, richtig?
Richtig, aber ich möchte einfach nur sagen, ich habe mich mit Deutschland beschäftigt und das möchte ich nur für sozusagen für Deutschland mit der aktuellen Epidemiologie da eine Aussage zu treffen. Ich will nicht über die USA reden und so weiter, aber für Deutschland trifft dieser Alarmismus, dass Darmkrebs unter 50 zunimmt und dass da ein hohes Risiko und ein hohes Präventionspotenzial besteht, jenseits von Risikogruppen, die du gerade charakterisierst, bestehen nicht.
Und das betrifft genetische Prädispositionen, das betrifft familiären Darmkrebs und da müssen wir natürlich früher gucken und das haben wir auch in anderen Kontexten immer wieder adressiert. Dietrich, jetzt hast du gesagt, also Darmkrebs prinzipiell eine super coole Erfolgsgeschichte, aber nicht übers Ziel hinausschießen, zu jung. Und trotzdem hast du ja gesagt, wir haben eine eigentlich relativ gute Durchdringung, die ist über 50% bei den Leuten, die wir erreichen wollen. Jetzt kann man sagen, sie ist aber natürlich auch noch nicht bei 80-90%, wo wir vielleicht hinkommen wollen würden, um auch viele Risikogruppen noch besser zu erreichen. Was würdest du denn hier vorschlagen? Wir haben im anderen Kontext, hast du ja in einem Podcast mit Thomas Rösch, finde ich sehr schön, zum Beispiel soziale Faktoren, Bildungsfaktoren schon mal angedeutet, die vielleicht Faktoren sind und Gruppen beschreiben, wo wir noch nicht sind, wo wir sein wollen. Was würde Dietrich Hüppe jetzt empfehlen? Wo sollten wir uns in den nächsten Jahren darauf fokussieren, um diese Gruppen zu erreichen?
Hier habe ich verschiedene Vorschläge und verschiedene Aspekte, die ich da adressieren will. Die erste Sache ist, es gibt eine Hannoveraner Studie im Deutschen Ärzteblatt publiziert, die zeigen kann, dass die Akzeptanz der Darmkrebsvorsorge bei den Bürgern, wenn sie die Einladung ihrer Krankenkasse kriegen, besonders hoch ist. Aber es dauert eine Zeit sozusagen, bis sie denn die Zustimmung, die sie sich spontan erklären, dann in Aktion umsetzen, also einen Stuhltest machen oder zur Koloskopie zu gehen. Und umso länger diese Zeit dauert, umso geringer wird die Akzeptanz. Wir liegen immer noch in dieser Studie bei 25, 30, 40%, also deutlich mehr als wirklich hingehen. Also wir müssen, glaube ich, die Wartezeiten reduzieren und vielleicht an dieser Stelle ein Rekordsystem von den Krankenkassen einführen. Also nochmal nach 3 Monaten vielleicht nochmal einen Brief hinterher schicken. Waren Sie schon bei der Darmkrebsvorsorge oder haben Sie sich beraten lassen? Das wäre so der erste Schritt, den man zusätzlich adressieren soll.
Und vielleicht kannst du hier nochmal ganz kurz auch nochmal ganz klar sagen, der limitierende Faktor ist hier nicht die Kapazität bei unseren niedergelassenen Kollegen. Es gibt jetzt nicht unendlich lange Wartezeiten. Ihr kriegt das ja schon auf die Straße gebracht, richtig?
Genau, wir haben nicht unendlich lange Wartezeiten. Zu Vorbereitungsgesprächs habe ich extra noch meinen Herrn in der Praxis nachgefragt. Aktuell sind die Wartezeiten auf so eine Vorsorgekoloskopie in 2 Monate. Das finde ich eigentlich eine akzeptable Zeit. Ist aber auch Sommerzeit. Das mag im Winter vielleicht etwas anders sein. Mhm. Ich höre auch von anderen Bürgern, dass es vielleicht längere Wartezeiten gibt, aber wir reden ja über Vorsorge. Mhm. Und das wäre natürlich der erste Schritt, man hat sich schon mal angemeldet zur Vorsorge. Mhm. Koloskopie, dann wird das schon gemanagt. Also diesen Schritt auch über ein Recall-Verfahren der Krankenkasse wäre vielleicht ein positives Signal.
Also das heißt, Recall für dich heißt also nochmal die Schlumis, die man nochmal erinnern muss, und das sind ja insbesondere die Jungs, weil die Mädchen sind ja ein bisschen aktiver, was das angeht.
Ja, die zumindest aktiver am Stuhltest teilzunehmen.
Ja.
Mhm. Die Teilnahmerate bei der Koloskopie heute ist ja vergleichbar, wo wir gerade noch nicht so rausgerechnet haben, dass ja die Männer jetzt früher gehen konnten in den letzten 5 Jahren. Also dadurch hat sich die Akzeptanz ja durch sozusagen, weil die Kohorte größer geworden ist, hat sie die Akzeptanz zugenommen. Ein zweiten Punkt, den ich wichtig finde, ist, ständig mit Primärärzten, Hausärzten, Gynäkologen, Urologen zu reden, dass die nicht nachlassen bei der Motivation, ihre Patienten, ihre Kandidaten sozusagen für Vorsorge zu screenen, zu adressieren, sie zu motivieren. Weil wir wissen eigentlich, dass die Autorität des weißen Kittels, also an dieser Stelle, die größte Autorität zur Motivation der Bürger und Bürgerinnen ist, an der Vorsorge teilzunehmen. Also das sollten wir mehr adressieren, und dann kommen natürlich solche Artikel, wie aktuell im Deutschen Ärzteblatt dort kommuniziert werden von einem Professor für Allgemeinmedizin, kommen meiner Ansicht nicht so gut rüber, weil sie eigentlich Misstrauen in die Vorsorge bringen, wo es gar keine Evidenz für das Misstrauen gibt. Mhm. Ich habe das ja an der Fallzahlentwicklung in Deutschland gezeigt. Mhm. Ein dritten Punkt, den ich sehe, ist, wenn die elektronische Patientenakte jetzt richtig ausgerollt wird und dort dokumentiert wird, wer alle einen Stuhltest hatte und wer alle schon eine Koloskopie hatte als Indikation oder Vorsorgekoloskopie, wenn dieses als Plattform genommen wird, um zu gucken, wen müssen wir denn adressieren und wer war schon immer da, dann haben wir eine Chance, digital, glaube ich, mehr die richtigen Leute anzusprechen und die auszuwählen. Und der vierte Punkt ist, und da habe ich kein Patientrezept, ist, dass es ja einen Teil von Bürgern der Gesellschaft gibt, die nicht unbedingt das Zutrauen zu unseren Botschaften haben. Wir können das als verminderte Gesundheitskompetenz beschreiben. Es gibt aber auch andere vielleicht Urteile und Vorurteile dazu, wie wir diese Bürger, die ich schon mit 30% der Bevölkerung ansehen würde, wie wir die motivieren können, an der Darmkrebsvorsorge teilzuhaben. Das ist sicher dicke Bretter bohren. Und da geht es auch darum, positive Geschichten zu erzählen. Wenn wir negative Geschichten erzählen, sagen, habe ich schon immer gesagt. Aber wir können ja jetzt mit großer Vehemenz und großem Impetus eigentlich sagen, guck, das funktioniert. Wir können das ja vergleichen mit Mammographie-Screening, mit Rauchen und so weiter. Und da sehen wir, dass wir die beste Prävention überhaupt haben.
Ja, und das, glaube ich, nochmal betonen, im Gegensatz zu den anderen Präventionsmaßnahmen von Mammographie über Prostata bis hin zu dem jetzt ja demnächst eingeführten Lungenkrebs-Screening, ist ja nicht nur, dass wir Frühformen von Krebs entdecken wollen, sondern wir machen Vorkrebsformen, Vorstufen machen wir ja weg. Und das ist ja ein fundamental anderes Prinzip, was eine coole Story ist. Und ich glaube, wenn wir diese Botschaft noch stärker bringen, dann können wir vielleicht von diesen Menschen, die du erwähnt hast, vielleicht noch den einen oder anderen überzeugen, diese Maßnahme doch wahrzunehmen.
Genau, das würde ich gerne nochmal sehr unterstützen. Zu Beginn haben wir eher gedacht, dass es um Früherkennung geht. Mhm. Aber es geht gar nicht beim Darmkrebs zur Früherkennung. Weniger als 10% der Krebse werden in der Vorsorge diagnostiziert und dann früh erkannt und natürlich auch mit einer viel besseren Prognose, sondern 90% der Präventionsleistung, die wir eigentlich haben, ist über die Polypektomie, die Entfernung von Adenomen. Und deswegen, weil wir das ja in dieser Langzeitkohorte jetzt von 22 Jahren sehen, deswegen gehen die Zahlen so runter. Ja, weil wir systematisch Millionen von Bürgern polypektomiert haben, Adenome entfernt haben, und der Präventionseffekt, den sehen wir jetzt.
Und als allerletzten Punkt, Dietrich, vielleicht sollten wir dann auch nochmal unsere Bürgerinnen und Bürger klar machen, mit was für einer hohen Qualität, mit was für hohen Standards diese Untersuchungen bei den Kollegen in der Niederlassung wirklich durchgeführt werden, die ja auch qualitätskontrolliert werden. Also es ist ja nicht nur so, dass das jetzt organisatorisch gut läuft, sondern man muss ja auch seine Adenom-Detektionsraten nachweisen.
Genau, wir müssen die Adenom-Detektionsraten nachweisen. Wir zeigen die und das ZI hatte uns das sehr schön 2019 zusammengestellt, kontinuierlich. Und die Leipziger Gesundheitsforen kommen langsam aus dem Quark, uns das auch zu präsentieren. Wir sind bei den Männern so gut, dass wir ungefähr 35% der Patienten Adenome bioptisch entfernen oder polypektomieren, je nach Größe. Mhm. Und bei Frauen sind wir in so einem Range von ungefähr 25% und das auch im Vergleich zu weltweiten Daten ist das wirklich gut. Und das ja in der Routine. Und der nächste Punkt ist, wir haben wenig Komplikationen, auch dokumentiert über 22 Jahre und die meisten bieten auch einen super Komfort mittels Propofol-Kurznarkosen, CO2-Insufflation. Also es tut nicht weh. Das einzige Schwierige bei der Koloskopie und bei der Vorsorgekoloskopie ist die Trinklösung. Leider haben wir keine ideale bis jetzt.
Ja, aber auch da ist es ja besser geworden gegenüber von vor 15 und 20 Jahren. Und auch hier kriegt man das eigentlich gut gemanagt. Und hier gibt es gute praktische Tipps, wo viele Praxen auch gute Lösungen haben. Aber ich möchte nochmal, was diese Zahlen angeht, 35% in vielen Praxen, da möchte ich auf die Podcasts hinweisen, die Thomas Rösch schon gezeigt hat, dass die Effektivität gerade in dem Bereich 25-30%, dass das der Bereich ist, den muss man erreichen. Das ist die Qualitätsmargin und dann translatiert das auch eben in gute oder sehr gute und exzellente Langzeiterfolge. Dietrich, vielen Dank, dass wir heute mal Erfolgsgeschichten diskutiert haben.
Gerne.
Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft, die liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde des Gastrogeplauders, Sie und ihr unbedingt weitertragen müsst. Das ist die Botschaft, die Dietrich Hüppe aus Herne hier heute gegeben hat, ohne aber über das Ziel hinauszuschießen. Wir wollen sachlich bleiben und wollen jetzt auch keinen Alarmismus machen. Und das sind die Botschaften, die wir Ihnen aus Herne und Hannover heute mit auf den Weg geben wollen. Vielen Dank fürs Zuhören an Sie alle. Bleiben Sie uns gewogen. In der nächsten Woche geht es weiter. Bitte schicken Sie uns Rückmeldungen, schicken Sie uns Feedbacks. Wie immer sind wir dafür sehr dankbar und nehmen auch neue Themen gerne mit auf in unsere immer länger werdende Liste. Danke, herzliche Grüße nach Herne und Ihnen alles Gute.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.